Ja, danke für die Einleitung. Genau, mein Vortrag trägt den Titel Was ist eigentlich dieses InitramFS? Mein Name ist Niklas Rother, ich bin Forschungsingenieur bei GeoPlusPlus und bevor ich dort angefangen habe, habe ich an der Uni Hannover promoviert und habe mich da auch ein bisschen um die IT-Infrastruktur von unserem Institut gekümmert und aus dieser Tätigkeit ist das noch so ein bisschen das Überbleibsel sozusagen. Wer schon mal einen Linux-Server administriert hat und da schon mal Updates installiert hat, was ja vielleicht nicht die schlechteste Idee ist, hat vermutlich schon mal diese Meldung am Ende der Updates bekommen. Update InitramFS generating irgendeine Datei. Und das ist irgendwie immer so gefühlt das, was am längsten an den Updates dauert. Man fragt sich eigentlich, was passiert da eigentlich? Warum dauert das so Ewigkeiten? Also man sitzt da und wundert sich. Und das wollen wir uns in diesem Vortrag ein bisschen anschauen. Als erstes werfen wir dazu einen Blick auf den Linux-Boot-Prozess. Also wie startet Linux eigentlich? Denn damit hat das InitramFS sehr viel zu tun. Das sieht so aus. Wir fangen am Anfang an mit dem BIOS oder dem etwas moderneren UEFI, also dem Teil des Programmcodes, der fest in dem Rechner verbaut ist, der erstmal so die grundlegenden Systeme des Rechners initialisiert und dafür sorgt, dass alles irgendwie anstartet, der Speicher verfügbar ist, der Prozessor läuft, alles so, wie es sein soll. Das interessiert uns an dieser Stelle gar nicht so sehr. Auf jeden Fall ist der nächste Schritt, der dann ausgeführt wird, irgendeine Art von Bootloader oder zwei Vorträge hier vor, gab es ja auch was zum Thema PXE, also Boot übers Netzwerk. Und die Aufgabe dieses Bootloaders ist im Wesentlichen ganz simpel. Wir möchten gerne den Linux-Kernel, den wir starten wollen, in unseren Arbeitsspeicher befördern. Das heißt, wir haben den irgendwo gespeichert auf unserer Festplatte oder wir haben ihn irgendwo im Netzwerk, laden ihn über TFTP runter. Wir haben ja gerade da auch den Vortrag zugehört. Das passt alles sehr gut zusammen hier. Wir haben ihn also irgendwo und von dort befördern wir ihn in unseren Arbeitsspeicher. Da liegt er dann, ein Block Speicher. Und wenn der Bootloader das dahin befördert hat, springt er auf die erste Adresse des Kernels und der Kernel fängt an, sich selbst zu initialisieren, die Hardware in Schwung zu bringen und alles in Betrieb zu nehmen sozusagen. Als letzten Schritt des Startprozesses des Kernels startet er den ersten Prozess, der bekommt dann die Prozess-ID 1 und das ist dann normalerweise die Datei sbin-init. Und das ist heutzutage dann normalerweise eine Instanz von systemd und systemd fängt dann weiter an, den Rest des Systems zu starten, also zu gucken, was brauchen wir noch an Systemen, wir müssen eine grafische Oberfläche starten und so weiter und so fort. Und dann passiert der Rest, auch der ist jetzt out of scope sozusagen. Die interessante Frage ist, der Kernel liegt da jetzt im Arbeitsspeicher, aber dieses Programm sbin-init liegt ja in dem Ordner sbin, und der liegt ja auf unserer Festplatte. Und wie kommen wir da eigentlich ran an unsere Festplatte? Also die Frage ist, woher bekommen wir diese Daten? Und die Antwort ist natürlich, wir müssen das Root-Device, also die Partition oder das Speichermedium, was die oberste Ebene unserer Dateisystemhierarchie, der Slash sozusagen, darstellt, muss erstmal eingebunden werden. Dazu muss der Kernel wissen, wo er das herbekommen soll. In der klassischen Zeit vor dem Kernel 2.4 war das recht einfach. Es gab ein Kommandozeilenargument dafür an der Kernel-Command-Line. Das hatte den Namen root und da hat man dann zum Beispiel angegeben defsda. Bitte binde das Gerät, was du als defsda findest, also die erste Festplatte, binde das bitte als root-Device ein und da findest du dann den Rest. Von da aus geht es weiter. Oder wenn man dann zweite haben wollte, müsste man da halt defsdb angeben entsprechend. Die Welt wird inzwischen ein bisschen komplizierter und es gibt dann doch ein paar mehr Optionen, was wir so als Root-Device verwenden können. Wir können natürlich weiterhin eine lokale Festplatte verwenden, das ist, glaube ich, auch immer noch so der Standard. Die könnte aber inzwischen auch verschlüsselt sein, wäre ja vielleicht auch ein ganz guter Ansatz, die zu verschlüsseln. Vielleicht möchten wir auch von einer NFS-Freigabe starten, also wir möchten vielleicht gar keine Festplatte mehr haben, sondern aus dem Netzwerk starten, wenn wir so eine Art Thin-Client gebaut haben. Vielleicht haben wir auch ein Software-RAID, also zwei Festplatten und möchten die irgendwie zusammenfügen. Vielleicht haben wir auch ein iSCSI-Target, möchten also irgendwie auch wieder übers Netzwerk booten. Vielleicht möchten wir noch so ein Overlay über unsere Festplatte legen. Oder wir möchten das alles gleichzeitig haben. Vielleicht haben wir ein Software-RAID, was auf einem iSCSI-Target liegt was wir verschlüsselt haben, von dem wir dann starten wollen. Wenn wir das alles in unseren Kernel einbauen wollen, brauchen wir zum einen ziemlich viele Kommandozeilenargumente, um das alles in irgendeiner Form konfigurieren zu können. Und das viel größere Problem an der Sache ist, das muss ja alles in unserem Kernel reinkompiliert sein. Er muss also den kompletten Support für alle Möglichkeiten, von denen wir potenziell starten könnten, müssen wir mit einbauen, weil wir können ja noch nichts von der Festplatte laden, denn wir haben ja noch keinen Zugriff auf die Festplatte. Die sind wir ja gerade erst in dem Prozess, diesen Zugriff zu gewinnen. Das heißt, wir müssen immer mehr Logik und mehr Funktionen und mehr Code in unseren Kernel einbauen. Er wird immer größer, immer komplizierter und das meiste davon brauchen wir dann ja am Ende gar nicht. Da haben sich die Kernel-Entwickler dann irgendwann gedacht, das ist irgendwie nicht so der richtige Ansatz, da müssen wir eine bessere Lösung für finden. Und die haben sie dann auch gefunden und darum soll es hier gehen. Die Idee ist, wir starten statt von dem Dateisystem, von dem wir eigentlich starten wollen, von einem ganz kleinen, minimalen Dateisystem und da drin ist dann der Code und die Logik, um das Dateisystem, was wir eigentlich haben wollen, zu finden. Das hat zwei Vorteile. Zum einen können wir von diesem Mini-Dateisystem Kernel-Module nachladen. Das heißt, wir können jetzt anfangen, den Code, den wir brauchen, zum Beispiel unseren iSCSI-Treiber oder unseren RAID-Treiber, in ein Kernel-Modul zu packen und dieses Kernel-Modul nur dann zu laden, wenn wir es auch wirklich brauchen. Damit haben wir das so ein bisschen modularisiert. Und, das vielleicht der wichtigere Teil ist, das Ganze ist unabhängig von dem Kernel anpassbar. Das heißt, wenn wir eine Änderung daran vornehmen wollen, etwas anderes, ein neues Modul hinzufügen, müssen wir nicht den Kernel neu bauen, sondern wir müssen nur dieses minimale Dateisystem ändern. So langsam merkt man vielleicht, wo wir das hinführen soll. Das wird dann unser Init-RAMFS werden. Diese Idee gab es dann mit dem Kernel 2.4. Da hieß das noch ein bisschen anders, da hieß das Init-RD für Initial RAM Disk. Und das war im Prinzip auch genau diese Idee, die ich gerade vorgestellt habe. Man hat dann gesagt, okay, der Bootloader kriegt noch eine zweite Aufgabe. Er soll bitte nicht nur den Kernel aus dem Netzwerk oder von der Festplatte oder irgendwo in unseren Arbeitsspeicher kopieren, sondern er soll bitte noch einen zweiten Block Daten direkt dahinter kopieren. Und dieser Block Daten war eine Partition, die war dann immer mit X2 formatiert, hatte auch eine feste Größe und dieses Gerät, das lag dann ja nicht auf der Festplatte, sondern im Arbeitsspeicher, aber das wurde im Prinzip ähnlich angesprochen, wurde vom Kernel als Root-Device eingebunden. Damit musste nur noch der X2-Treiber fest einkompiliert sein und alles andere war dann da drin und konnte von dort gestartet werden. Das war schon mal ein guter Ansatz, hatte aber noch so ein paar Probleme. Zum einen hatte man eine feste Größe, das machte die Sache irgendwie etwas blöd, weil entweder war das Ding riesengroß und man braucht es gar nicht oder es war dann doch zu klein und ungünstig. Und zum anderen war es mit X2 formatiert, das war erstmal ein guter Ansatz, aber eigentlich nicht das, was man wirklich brauchte. Darum hat man das dann mit der Kernel-Version 2.6 nochmal ein bisschen modernisiert und seitdem heißt das Ganze Init-RAM-FS. Wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wird man merken, dass diese beiden Namen Init-RD und Init-RAM-FS sehr austauschbar gehandhabt werden. Eigentlich ist Init-RD der alte Ansatz und Init-RAM-FS der neue Ansatz, aber man meint eigentlich inzwischen mit beiden immer das Neue, weil das Alte spielt keine Rolle mehr. Da hat man dann gesagt, okay, wir machen schon diese Idee, mit dem wir kopieren dahinter einen Block, aber das ist jetzt kein Abbild eines Dateisystems mehr, sondern das ist ein CPIO-Archiv. CPIO ist ein Dateiformat, das kann man sich sehr ähnlich vorstellen wie eine ZIP-Datei, es ist auch technisch sehr, sehr ähnlich, also eine komprimierte Datei, in der wir verschiedene Unterordner und Unterdateien drin haben können. Und das Ganze ist auch noch gepackt, um ein bisschen Speicherplatz zu sparen. Und was der Kernel dann als erstes macht, ist dieses CPIO-Archiv zu entpacken. Und zwar in einen Speicherbereich dahinter. Der macht also quasi einmal Unzip und packt das in den Speicherbereich dort hinter. Danach gibt er den Speicher von dem Image auch wieder frei, dann brauchen sie ja nicht doppelt. Damit haben wir schon mal zwei Vorteile gewonnen. Zum einen ist es komprimiert, das heißt, wir sparen uns Speicherplatz. Und zum anderen ist die Größe flexibel und wir können es so groß machen, wie wir es gerade brauchen. Der zweite Trick, das ist dann so ein bisschen technischer, ist, dass dieses Init-RAM-FS gar kein richtiges Dateisystem mehr hat. Es ist also jetzt nicht in einem Dateisystem formatiert und wird von dort wieder wie ein Dateisystem angesprochen, sondern das Format, in dem das abgelegt ist, ist das, was der Kernel auch nutzt, um Zugriffe auf Dateisysteme zu cachen. Das heißt, schlussendlich sieht das für den Kernel aus, als wäre das, als wenn er, würde er auf etwas zugreifen, aber praktischerweise findet er immer alle Zugriffe im Cache. Das heißt, er braucht gar nicht auf das wirkliche Dateisystem zuzugreifen, was es ja auch gar nicht gibt, sondern es liegt alles praktischerweise immer schon im Cache. Und dieser Cache-Mechanismus ist eh schon vorhanden, deswegen konnte man da sehr elegant doppelt benutzen. Ja, und damit hat man dann einen praktischen Mechanismus geschaffen, das InitRAM-FS. Ja, der nächste Block dieses Vortrags ist der Blick hinein. Was steckt da eigentlich drin? Dafür gibt es ein Tool, um dort reinzuschauen, und das Tool heißt Unmake InitRAM-FS. Dem kann man dann noch das Argument -V für verbose angeben. Dann kriegt man etwas mehr Ausgaben, nämlich alle Dateinamen, die ausgepackt werden. Dann gibt man den Dateinamen an, den man auspacken möchte. Und der übliche Dateiname ist /boot, also die Boot-Partition. Und dort heißt dieses InitRAM-FS, heißt dann dort InitRD. Man sieht schon, da überlagern sich diese Namen so ein bisschen. Und dahinter gibt man einen Ordner an und dann führt dieses Programm diesen Dekomprimierungsprozess aus und macht im Prinzip einmal dieses Unzip da drauf und packt eben dieses TPIO-Archiv aus. Es gibt natürlich auch das Programm Make InitRAM-FS ohne das Unmake. Das ist das, was das Ganze wieder zusammenpackt. Also man kann auch dann das Auspacken verändern und wieder zusammenpacken. Dafür gibt es einen besseren Mechanismus, den schauen wir uns gleich an. Wenn man das unter Ubuntu 24 macht, kann man sehen, diese initrd.img-Datei ist etwa 65 MB groß. Also das ist schon gar nicht so klein, obwohl die ja sogar gepackt ist. Also da steckt schon doch einiges an Code drin. Und es sind 447 Ordner und 1500 Dateien. Also das ist gar nicht so wenig Code. Wenn man einmal nach FixMe sucht, ein bisschen mehr Error-Checking wäre wohl nicht schlecht, hat sich jemand gedacht, aber nicht implementiert. Aber immerhin hat das dokumentiert. Na gut, wenn wir dann da reinschauen, sieht das erstmal so aus wie ein normales Linux-System. Wir haben einen Bin-Ordner, wir haben einen etc-Ordner, wir haben einen lib-Ordner, run, sbin, user, var. Das sind so die Sachen, die man auch in einem üblichen Dateisystem auf der obersten Ebene findet. Das ist auch logisch, denn wir wollen ja in unserem initialen Dateisystem grundsätzlich in der Lage sein, Programme und Befehle auszuführen. Und dafür brauchen wir natürlich die grundlegende Struktur, die diese Programme erwarten. Zwei Sachen fallen ins Auge, die wir da normalerweise nicht finden. Das ist zum einen der Ordner Scripts mit ganz vielen Unterordnern. Den schauen wir uns gleich an. Und das andere ist die Datei init. Auch die schauen wir uns nochmal an. Als erstes der Ordner Scripts. Da sieht man schon, da gibt es ganz viele Unterordner. Das habe ich jetzt nochmal eine Ebene tiefer hier auseinandergepackt. Und diese Unterordner enthalten ganz viele Dateien. Das sind alles Shell-Skripte. Und die werden in einer bestimmten Reihenfolge aufgerufen. Die habe ich jetzt hier auch mal in der richtigen Reihenfolge angelegt. Also zuerst der Ordner init-top, dann init-premount, dann local-top, local-block, local-premount, local-bottom und init-bottom. So richtig aussagekräftig sind diese Namen irgendwie nicht, aber es gibt eine Dokumentation, die dann auch einem erzählt, in welcher Reihenfolge die aufgerufen werden. Und diese Reihenfolge hat auch einen Sinn. Das sind nämlich die verschiedenen Phasen, in denen dieses init-ram-fs abläuft. Wir haben also zuerst diesen Bereich init-top, wo erstmal so die grundlegende Struktur hergestellt wird. Dann gibt es den Bereich init-premount, der so sagt, okay, was möchten wir machen, bevor wir irgendwas mounten. Dann haben wir den Bereich local, da geht es darum, den Zugriff auf lokale Festplatten herzustellen. Und zwar zum einmal wieder top, sozusagen der Beginn davon. Dann der Bereich, der den Zugriff auf Block-Devices herstellt. Dann nochmal, bevor wir was mounten. Dann kommt der Teil, der die eigentliche Festplatte mountet. Dann gibt es nochmal einen Bottom-Teil, der dann noch wieder so ein bisschen aufräumt. Und Init-Bottom, das ist dann der allerletzte Schritt, bevor die Kontrolle an das eigentliche Init-System, also normalerweise System.d heutzutage, übergeben wird. Und in jeder dieser Phasen gibt es verschiedene Shell-Skripte. Was in diesen Skripten jetzt drinsteht, ist gar nicht so relevant, aber ich finde, allein die Namen sagen einem schon mal so grob, was an der Stelle passiert. Wir haben hier ein Skript, was zum Beispiel Console-Setup heißt. Das sorgt dafür, dass die Textkonsole korrekt konfiguriert wird und das Sachen ausgeben kann. Das ist sinnvollerweise ganz am Anfang, sonst können wir nichts mehr sehen. Dann haben wir hier zum Beispiel UDEV, das startet das UDEV-System, damit wir auf Geräte zugreifen können. Dann also in der nächsten Phase gibt es irgendwas, was hier zu dem Cloud-Init von Ubuntu gehört. Ich weiß nicht genau, was es tut, aber es ist offensichtlich da wichtig. Oder es wird hier Plymouth gestartet, das ist das System, was einen Splash-Screen anzeigt, damit wir dann eben doch nicht mit der Textkonsole starten, sondern lieber ein schönes Ubuntu-Logo anzeigen, was vielleicht ein bisschen hübscher aussieht. Dann in dem Local-Top finden wir hier was zu CryptRoot. Das gehört zu dem System, was dann zum Beispiel den Benutzer nach einem Passwort fragt, weil er seine Festplatte entsperren soll, damit wir von einer verschlüsselten Partition starten können. Hier gibt es MD-Admin, das ist das Skript, was Software-Raids zusammenbaut, falls wir von einem Software-Raid starten wollen. Hier gibt es dann noch irgendwas, was für B3FS irgendwas vorbereitet. Das FixRTC-Skript stellt die Echtzeituhr auf dem Raspberry Pi ein, der ja keine eigene wirkliche Echtzeituhr hat. Hier wird noch was zu NTFS vorbereitet. Resume ist ein Skript, was erkennt, ob wir aus einem Suspend-to-Disk-Zustand kommen, also der Rechner sich im Ruhezustand befand und wir eigentlich gar nicht neu booten wollen, sondern nur fortsetzen wollen. Das wird dann an dieser Stelle erkannt. Dann gibt es hier in dem Bottom-Teil einige Skripte, die haben den gleichen Namen, das sind sozusagen die Gegenstücke, die dann hier Sachen auch wieder abbauen. Wenn wir zum Beispiel feststellen, wir hatten doch gar nichts mit Raids zu tun, dann können wir die ganzen Dienste, die wir für das Raid brauchen, auch wieder stoppen, weil wir doch gar nicht davon starten wollen. Dann sparen wir da ein bisschen Ressourcen, NTFS hier auch. Und in dem Bottom dann ähnlich, da wird auch nochmal irgendwas mit dem Cloud-Init gemacht. Dann können wir hier als letztes Plymouth beenden und sagen, okay, wir sind jetzt fertig mit Starten, du kannst den Splash-Screen wieder abschalten, jetzt geht der Rest los. Also ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, man kann sich diese Skripte natürlich alle anschauen, wenn man die entsprechend ausgepackt hat. Manche davon sind seitenlang, weil da tausende an Konfigurationen überprüft und abgefragt werden. Manche sind auch nur so zwei Zeilen, wo dann halt gesagt haben, okay, wir müssen beim Starten bitte diese zwei Befehle ausführen. Kleines Skript gebastelt, dann funktioniert das. Kurz einen Schluck trinken. Das zweite, was wir uns noch anschauen wollen, ist die Datei init, die wir eben auch in dem init.rahmfs finden. Das ist tatsächlich auch ein Shell-Skript, also auch in der Zeit von systemd, wo wir dachten, wir haben das jetzt alles modernisiert, ist der Anfang aller Dinge leider immer noch ein Shell-Skript. Und was dieses Shell-Skript tut, kann man sehr gut nachlesen in der Manual-Seite init.rahmfs-Tools. Da ist das sehr gut dokumentiert. Und da werden auch nochmal diese verschiedenen Phasen genannt, die verwirrenderweise in der Dokumentation ein bisschen anders heißen. Schlussendlich sind das aber, diese Phasen korrespondieren zu diesen einzelnen Skripten. Und das ist eben auch die Aufgabe von diesem Skript init. Das führt im Wesentlichen in der richtigen Reihenfolge die Skripte in diesen ganzen einzelnen Unterordnern aus. Das ist ja die wesentliche Funktion dieses Skriptes. Wenn man das Ganze nun debuggen möchte, wenn man da irgendwas nicht funktioniert oder wenn man einfach nur ein bisschen damit rumspielen möchte, gibt es praktischerweise eine extra Kernel-Command-Line-Option dazu und die heißt break. Und dem kann man den Namen einer dieser Phasen angeben, also Top-Modules, Pre-Mount, Mount, Mount-Root, Bottom oder Init. Und wenn man das angibt, wird dieses Shell-Skript Init das erkennen und den Boot-Prozess an dieser Stelle nach dieser Phase, entweder nach oder vor dieser Phase, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, anhalten und eine Shell erzeugen. Und dann kann man in dem init.rahmfs interaktiv rumprobieren und gucken, okay, wie ist jetzt gerade der Zustand, was passiert jetzt gerade oder was würde als nächstes ausgeführt, was wurde schon ausgeführt. Und das kann man eben nutzen, um Sachen interaktiv auszuprobieren. Da habe ich ein kleines Beispiel. Ich habe mir eine VM angelegt und dann kann man hier, ist das Scrub als Bootloader, und da kann man die Kommandozeilenargumente des Kernels bearbeiten. Und da habe ich jetzt hier break gleich premount eingefügt. Und wenn man dann startet, sieht man hier erst die normale Ausgabe, die eben von den Skripten davor stammen. Und dann sagt er hier spawning shell within init.rahmfs und dann bekommen wir hier eine ganz kleine Busybox Shell. Und da hat die sogar praktischerweise den Prompt init.rahmfs und da können wir dann eben Befehle ausführen. Das ist jetzt eben noch, bevor das eigentliche Init-System, also systemd zum Beispiel, gestartet ist, noch während des Boot-Prozesses. So, als dritten Punkt möchte ich zeigen, wie man eigene Skripte einbinden kann. Denn natürlich kann man dieses init.rahmfs auch anpassen und damit kann man ja, verschiedene sinnvolle oder nicht so sinnvolle Dinge tun. Wenn man das tun möchte, braucht man drei Sachen, beziehungsweise man muss erstmal wissen, wo man das tun soll. Die Distributionsskripte, also alles das, was von der Linux-Distribution mitgeliefert wird, findet man unter User-Share init.rahmfs-tool-scripts. Da findet man genau diesen Baum an Unterordnern und schlussendlich werden die Skripte daraus dann in dieses ZIP-Archiv, in dieses TPIO-Archiv hineingepackt. Wenn man eigene Skripte schreiben möchte, gibt es einen gleichnamigen Ordner unter etc, also etc init.rahmfs-tools-scripts und da gibt es dann wieder je nach Unterordner eine Phase, je nach Phase einen Unterordner, also zum Beispiel init-top, local-bottom etc. Und da kann man dann ein eigenes Skript hineinlegen. Da liegt es aber erstmal nur rum und hat keine Funktion. Damit es wirklich beim Start noch ausgeführt wird, muss man einmal update-init-ram-fs ausführen mit dem Parameter u für update. Man denkt, das wäre irgendwie klar, aber das Tool kann noch ein bisschen mehr, deswegen gibt es einen Parameter dafür. Und was dieses Tool tut, ist im Prinzip diesen ganzen Ordner nehmen, die Skripte aus dem User-Share-Ordner, die Skripte aus dem etc-Ordner und in dieses CPIO-Archiv zusammenpacken und das unter /boot ablegen, sodass es beim nächsten Start dann ausgeführt wird. Also da muss man immer dran denken, alles, was man in diesen Ordnern bearbeitet, ist sozusagen nur die Vorlage für das, was dann am Ende in dem initram.fs landet, und da landet es nur, wenn man einmal dieses Update ausführt. Das ist auch genau dieses Kommando, was so lange braucht, denn wenn man Updates installiert, wird üblicherweise am Ende der Updates einmal dieses Programm aufgerufen, denn wenn sich durch ein Update eines Pakets einer dieser Skripte in dem User-Share-Ordner hier geändert hat, muss ja das initram.fs neu gebaut werden, damit diese Änderungen eben auch beim nächsten Start angewendet werden. Und dieses Programm braucht eben einen kleinen Moment, weil es eben dieses 65 Megabyte in dieses ZIP-Archiv zusammenschreiben muss, und das dauert einfach einen Moment. Das ist also genau das, warum es beim Update immer so lange dauert. Da gibt es eine Frage, gerne.
Ja, es ist ja im Prinzip selbsterklärend, aber bloß nochmal, um sicher zu sein, das heißt ja, dass meine Änderungen, meine Skripte bei jedem Update immer mit in den initram.fs landen.
Ja.
Einfach jedes Mal mit eingepackt werden.
Genau, also wenn man eigene Skripte dahin legt, werden die dann beim nächsten Update auch da reingepackt. Das ist korrekt.
Kann man ohne die eigenen Skripte
Ja, also die Frage war, gibt es einen Modus quasi, die eigenen Skripte zu überspringen, falls man die kaputt gemacht hat? Nein, gibt es nicht, weil das initram.fs selber nicht mehr weiß, wo die herkommen. Weil da wird alles zusammengepackt und da kann man nicht mehr unterscheiden, sind das die Skripte, die ich selber gebaut habe oder die aus der Distribution stammen. Sinnvollerweise baut man irgendeinen Mechanismus ein, um die Skripte zu deaktivieren, in das eigene Skript, dass das irgendwie überprüft, okay, ist das die... Genau, oder ich höre auch gerade da schon den Vorschlag, man kann eben auch eine Kopie von dem funktionierenden initram.fs machen und dann beim Starten sagen, bitte lade nicht das normale, sondern lade das alte, was noch funktioniert. Aber grundsätzlich empfiehlt es sich, sowas immer in VMs auszuprobieren. Da kommt man schneller wieder zurück, wenn man es kaputt gebastelt hat. Eine Frage gibt es noch hier vorne.
Ja, welche Werkzeuge habe ich denn innerhalb des initram.fs? Also wenn ich provoziere ja praktisch ein Halt an der Stelle und dann?
Genau, also die Frage war, welche Werkzeuge stehen mir in dieser Shell, die ich hier habe, zur Verfügung? Relativ wenig. Man sieht ja hier, das ist so eine Busybox-Shell, also das ist keine komplette Shell, sondern nur so eine ganz simple Version, wo nur die wichtigsten Tools zur Verfügung stehen. Da muss man sich also ein bisschen, man hat erstmal wenig zur Verfügung. Man hat natürlich alles das zur Verfügung, was in dem initram.fs selber drin liegt. Also wenn ich zum Beispiel mir das Skript anschaue, was das Software-Rate zusammenbaut, da ist natürlich nicht nur dieses Skript-Teil von, sondern das kopiert auch das entsprechende Binary MD-Admin mit in das initram.fs, denn das benötigt es ja, um seine Funktion auszuführen. Das heißt, ich kann natürlich auch eigene Binaries mit dort reinkopieren und die stehen mir dann auch zur Verfügung, weil die werden ja auch im Boot-Prozess dann ausgeführt. Und natürlich könnte ich auch, wenn ich jetzt da irgendwas Komplizierteres testen oder debuggen möchte, dafür sorgen, dass irgendein Diagnosetool mit dort reinkopiert wird, wenn ich das brauche. Oder ich kann auch da drin natürlich Mount ausführen und dann meine eigene Festplatte wieder mounten. Und man kann sich von da natürlich... Genau, das Mounten wird ausgeführt, je nachdem, an welcher Stelle man das unterbricht, wurde es schon ausgeführt oder wird noch ausgeführt. Okay, dann würde ich jetzt erstmal weitermachen. Wenn es noch weitere Fragen gibt, dann auch gerne am Ende. Ah, genau, die Frage war noch, kann ich auch fortsetzen? Ja, wenn ich die Shell beende, geht es einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre. Dann läuft der Bootprozess weiter. Genau, also einfach Exit eingeben, dann läuft es weiter. Okay, ich glaube, ich würde die weiteren Fragen nochmal ans Ende verschieben, dann kann ich erst noch ein bisschen mehr erzählen, wenn das in Ordnung ist. Okay, dann wollte ich jetzt noch einmal dazu kommen, wie man eben diese eigenen Skripte dort einbaut. Genau, das hatte ich schon erzählt. Das Beispiel, was ich jetzt hier zeigen möchte, ist ein unzerstörbares Linux mit DM-Snapshot. die Funktion des Ganzen ist jetzt gar nicht so wichtig. Es geht mehr darum, wie baue ich das, aber ich erzähle auch ein bisschen zur Funktionsweise, damit man das besser nachvollziehen kann. Was wir bauen wollen, ist eine Art Overlay über unserem Root-Device. Wir möchten also unser Root-Device ganz normal haben, wie es ist. Von dort können wir auch lesen, aber wir möchten, dass wir nicht drauf schreiben können, damit wir nichts kaputt machen können. Das heißt, alle Schreibzugriffe, die da drauf gehen, gehen nicht auf unsere Festplatte, sondern landen in einem Speicherbereich des Arbeitsspeichers. Und wenn wir dann wieder diesen gleichen Bereich, den wir gerade geändert haben, wieder lesen, bekommen wir die veränderte Version aus unserem Arbeitsspeicher. Und wenn der Bereich nicht verändert wurde, geht der Lesevorgang durch und wir bekommen die Version von der Festplatte. Das heißt, von unserem System aus sieht das so aus, als könnten wir ganz normal auf unserer Festplatte lesen und schreiben, wie wir wollen. Aber tatsächlich ist nach dem Neustart alles wieder weg. Das ist ein sehr praktisches System. Das haben wir bei uns am Institut so im Einsatz gehabt oder ist auch immer noch im Einsatz. So können die Studenten und auch die Mitarbeiter nichts kaputt machen, können in ihrem System rumspielen, wie sie wollen. Und wenn sie irgendwie das Gefühl haben, es funktioniert nicht mehr, können sie neu starten und alles ist wieder so, wie es vorher war. Funktioniert sehr praktisch. Genau, das Tool, was wir dafür einsetzen, heißt DM-Snapshot. Das ist also Teil des Device-Mappers, der eben eine Funktion hat, diese Art von Overlay zu erzeugen. Um das jetzt zu bauen, brauchen wir drei Schritte. Der erste Schritt ist, wir müssen Module dem InitRAM-FS hinzufügen. Um das zu bauen, brauchen wir nämlich zwei Kernel-Module. Zum einen ZRAM. Das ist ein Modul, was es uns erlaubt, ein temporäres Block-Device im RAM zu erzeugen, also ein Blockgerät, was wie zum Beispiel eine Festplatte normalerweise wäre, aber eben das auf den Arbeitsspeicher gemappt wird. Da in diesem Block werden wir dann die Änderungen zwischenspeichern. Und als zweites brauchen wir das Modul DM-Snapshot. Das ist das Plugin für den Device-Mapper, was eben genau diese Art von Overlay, die nennen es hier Snapshot, ich würde es eher als Overlay bezeichnen, darstellt. Um diese beiden Kernel-Module mit in das InitRAM-FS hineinbauen zu lassen, gibt es eine Datei, die heißt etc initramfs-tools-modules und dort kann man einfach pro Zeile den Namen eines Kernel-Moduls hineinschreiben und beim nächsten Update-Lauf werden diese Kernel-Module dann in der richtigen Version aus dem laufenden System mit in das initramfs hinein kopiert, sodass man sie dort dann laden kann. Der zweite Schritt ist unser eigenes Skript, das ich hier Custom Overlay SH genannt habe, eben unter etc initramfs-tools-scripts-init-bottom anzulegen. Init-Bottom ist die letzte Phase, bevor wir mit dem eigentlichen Start fortsetzen. Das ist in diesem Fall die richtige Phase, denn unser komplettes System ist dann eigentlich schon fertig. Wir könnten jetzt starten. Wir haben also schon alles zusammengebaut. Unser Root-Device ist so, wie wir es eigentlich haben wollen. Und als allerletzten Schritt legen wir jetzt noch diese Schutzschicht sozusagen da oben drüber. Und dann müssen wir natürlich nochmal Update Init-RAM-FS ausführen, um das Ganze neu zu packen. Ja, das Interessante daran ist jetzt vielleicht dieses Custom Overlay Skript. Das habe ich hier auf die Folie gepackt, in zwei Folien. Der erste Teil sieht eigentlich immer exakt so aus. Und wenn man diese Handbuchseite zu InitRAM-FS Tools liest, wird man auch das da genau finden. Das ist da als Vorschlag drin. Sieht es erstmal ein bisschen seltsam aus. Wer sich ein bisschen mit Shell Scripting auskennt, weiß, was das hier tut. Wir schauen uns das erste Argument unseres Skriptes an und wenn das den Wert prereqs hat, dann geben wir nichts aus und beenden uns wieder. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen sinnlos. Warum tun wir das? Das hängt damit zusammen, wie das InitRAM-FS gebaut wird. Wenn dieses Tool, Update InitRAM-FS, anfängt zu arbeiten, ruft es jedes dieser Skripte, das es findet, einmal mit diesem Parameter prereqs auf. Und versucht dadurch herauszufinden, ob die Skripte Vorbedingungen haben. Wir könnten nämlich hier statt einer leeren Zeile auch den Namen eines anderen Skriptes ausgeben. Und wenn wir das tun, wird es dann dafür sorgen, dass unser Skript nach diesem anderen Skript aufgerufen wird. Das ist so ein bisschen ein kruder Hack, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so das stabilste System, aber so ist es eben gebaut. Und darum ist es eben wichtig, dass wir diese Bedingung, auch wenn wir gar keine Vorbedingungen haben, uns das also egal ist, trotzdem erkennen, und uns dann vor allen Dingen beenden, denn wir wollen nicht, wir müssen halt damit rechnen, dass unser Skript nicht nur in dem InitRAM-FS läuft, sondern auch einmal während des Bauprozesses auf unserem normalen System aufgerufen wird. Und dann soll es natürlich nicht irgendwas am System ändern, sondern sich einfach beenden und sagen, okay, ich habe keine Vorbedingungen, alles gut, du kannst mich irgendwo hinschieben, wunderbar. Da gibt es noch eine Frage dazu.
Mehrere Zeilen heißt sozusagen, ich kann mehrere Vorbedingungen festlegen?
Genau, man würde die dann einfach mit Leerzeichen getrennt ausgeben, wenn es mehrere Vorbedingungen gibt. Genau, also das steht im Zweifelsfall auch in dieser Handbuchseite, wie man das genau macht. Welchem Format die genau sein müssen, weiß ich auch nicht. Das Skript hat keine Vorbedingungen, deswegen war das sehr einfach. Genau, die letzte Zeile, die immer noch zu finden ist, ist diese Funktion. Wir rufen also die Funktion Punkt auf, die den Inhalt einer anderen Datei in unseren Shell-Interpreter hineinlädt. Und da gibt es praktischerweise dann in dem Ordner Scripts die Funktion Functions. Und dort sind ganz viele Funktionen definiert, die wir sinnvollerweise brauchen könnten, wenn wir solche InitRAMFS-Skripte schreiben können. Genau. Das sind vor allen Dingen diese Hilfsfunktionen hier, LogSuccessMessage, LogFailureMessage, LogBeginMessage, LogEndMessage und Panic. Die sind recht selbstbeschreibend, würde ich sagen. Wir können also, wenn irgendwas funktioniert hat oder fehlgeschlagen ist, können wir eine Meldung ausgeben und die landet dann automatisch in dem richtigen Format in der Konsole. Also einfach nur so eine Hilfsfunktion. Und mit Begin und EndMessage können wir noch sagen, okay, wir beginnen jetzt irgendwas zu tun und jetzt ist es abgeschlossen. Und wenn es am Ende ganz schief läuft, können wir auch die Funktion Panic aufrufen, sagen, irgendwas ist kaputt, wir können nicht weiter starten. Dann würde das System auch eine Meldung ausgeben und auch in dieser Shell landen und sagen, ja, ist kaputt, reparier mal selber, ich komme nicht weiter. Außerdem gibt es noch ein paar Variablen, die in unser Skript exportiert werden. Das ist zum einen die Variable root. Das ist der Wert des Kernelparameters root, also der Name oder in irgendeiner Form die Beschreibung dessen, was wir eigentlich als root-Device haben wollen. Das ist also eine der wichtigsten Informationen für alle diese Skripte, deren einzige Aufgabe ja schlussendlich ist, dieses root-Device zur Verfügung zu stellen. Und aus dieser Variable können Sie die Informationen rausfinden, was Sie eigentlich tun sollen. Dann gibt es noch die Variable root-mount. Die hat eigentlich immer den Wert slash root. Und das ist der Name des Ordners, in den wir unser root-Device einhängen sollen. Jetzt kann man sagen, ja, aber wir wollen das doch unter slash mounten. Ja, eigentlich schon. Aber unter slash ist ja schon unser initramfs eingehängt. Und wenn wir jetzt unser root-Device auch unter slash einhängen würden, könnten wir das restliche initramfs nicht mehr sehen. Und wir würden ja möglicherweise noch weitere Skripte ausführen, die noch irgendwas anderes machen wollen. Das wäre ungünstig, weil dann wären die weg. Und deswegen ist die Konvention, dass das root-Device eben unter slash root eingehängt wird. Und wirklich der allerletzte Schritt, die allerletzte Zeile in diesem Skript, sorgt dann dafür, dass slash root nach slash verschoben wird. Damit wird unser initramfs unsichtbar und das ist da, wo es sein soll. Aber das muss wirklich der allerletzte Schritt sein, weil sonst können wir eben nicht weitermachen, weil wir uns selbst ausgeblendet haben. Und die letzte Variable, die noch interessant ist, ist der Wert read-only. Der kann entweder den Wert y oder n haben. Das ist so ein bisschen misleading, weil man sich denkt, read-only, das klingt ja irgendwie auch schon fast nach dem, was wir eigentlich bauen wollen mit unserem Overlay. Um diese Variable zu setzen, gibt es auch zwei Kernel-Argumente, nämlich entweder RO oder RW für read-only, dann wird sie auf y gesetzt für yes, oder RW, dann wird sie auf n gesetzt für no, für read-write steht das dann. Tatsächlich ist der Standardwert, wenn man nichts angibt, yes, also read-only. Und was das auch tatsächlich bewirkt, ist, dass das Root-Dateisystem, also unser DevSDR oder so, mit der Option Read-Only, also nur lesbar, gemountet wird. Das mag einem jetzt auf den ersten Blick ein bisschen seltsam erscheinen, wenn man denkt, aber eigentlich ist das doch schon immer beschreibbar, warum möchte ich das nur lesbar einbinden? Das ist wieder, muss man ein bisschen den Hintergrund kennen sozusagen, tatsächlich wird das nur lesbar eingebunden und wir starten dann ja das Init-System. Das Init-System, also Systemd zum Beispiel, bekommt dann unser Root-Device im nur lesbaren Zustand und das sorgt dann normalerweise dafür, dass das Flag auf beschreibbar gewechselt wird. Der Vorteil daran ist, dass unser Init-System, bevor es das tut, das Ganze noch im lesbaren Zustand hat und dann zum Beispiel Dateisystem-Check-Tools, sowas wie FSCK, ausführen kann, weil die funktionieren nicht, wenn das Dateisystem beschreibbar ist. Und zurück ist schwierig, deswegen ist eigentlich die Konvention, dem Init-System das im Read-Only-Zustand zu geben und zu sagen, okay, hier ist es erstmal für dich. Wenn du brauchst, mach es schreibbar, wenn nicht, lass es so. Und wenn wir das schon schreibbar mounten würden, hätten wir die Möglichkeit, im Init-RAMFS darin rumzuschreiben, was wir eher selten brauchen, deswegen ist der Default Read-Only. Das so als Hintergrund dafür. Ich werde jetzt in dem Skript diese Variable Read-Only so ein bisschen missbrauchen, um dieses Overlay an- und ausschaltbar zu machen. Das geht so ein bisschen in die Frage, die hier vorne kam. Was mache ich denn, wenn mein Skript kaputt ist? Naja, nicht, selbst wenn es nicht kaputt ist, habe ich das Problem, wenn ich dieses Overlay gebaut habe und es funktioniert, werden ja sämtliche Schreibzugriffe nicht wirklich auf die Festplatte geschrieben. Das heißt, ich kann dieses Skript nie wieder deaktivieren, weil jede Art, dieses Skript zu löschen oder außer Kraft zu setzen, wird ja nicht wirklich geschrieben und beim nächsten Neustart wird es dann doch wieder aktiviert. Um das loszuwerden, wird eben diese Variable read-only verwendet und wenn die auf false gesetzt ist, wird das Skript gar nicht erst ausgeführt. Ich missbrauche diese Variable an dieser Stelle so ein bisschen einfach deswegen, weil es praktischerweise schon die Kernel-Option gibt, mit der man die auf Ja und Nein setzen kann. Und so muss man keinen eigenen Mechanismus dafür erfinden. Und schlussendlich ist die eigentlich auch egal, weil das Init-System da auch kein Problem mehr hat, wenn das Read-Write gemountet ist. Damit können wir jetzt einen Blick auf das eigentliche Skript werfen. Das ist der Teil, den ich gerade eben angesprochen habe. Wir gucken uns als erstes an, ist Read-Only nicht auf Yes gesetzt, dann geben wir mit log-success eine Message aus und sagen Overlay skipped und exit, wir wollen nichts weiter machen, wir lassen das alles so, unser Skript tut nichts, wir starten also in dem schreibbaren Modus und damit können wir zum Beispiel das Skript wieder deaktivieren, wenn es kaputt ist oder wir es loswerden wollen oder ein Update machen wollen, was auch immer. Und dann kommt das eigentliche Skript, es sind nur 6 Zeilen, die ich jetzt der Reihe nach durchgehen möchte. Hier oben nochmal der aktuelle Zustand. Read-only hat den Wert y, denn wir wollen jetzt nicht überspringen. Root-mount zeigt auf /root. Die Variable root zeigt in unserem Fall jetzt auf defsda. Das ist also die Festplatte, die wir mounten wollen. Und das restliche init-ramfs ist ja auch schon durchgelaufen. Deswegen ist unter /root jetzt defsda eingehängt. Also so, wie alles normal ist. Wenn wir jetzt nichts weiter machen würden, würde das System starten. Alles perfekt. So, als erstes führen wir mit modprobe zram, laden wir dieses zram-Modul, was wir ja mit hineingepackt haben, und geben dann den Wert 2g in die Datei sysblock-zram0-disk-size aus. In dieser Datei können wir einstellen, so eine Pseudodatei, wie groß dieser Bereich sein soll, den wir reservieren möchten im Arbeitsspeicher. Das ist nur eine Maximalgröße, also bis zu 2 GB an Änderungen, die geschrieben werden können, möchten wir gerne im Arbeitsspeicher puffern. So, und dann kommt eigentlich der Kern des Ganzen. Wir führen umount, rootmount aus. Wir hängen das also wieder aus, denn wir möchten ja dann noch was zwischenlegen. Also sagen wir, danke, dass du es eingehängt hast. Wir nehmen es erstmal bitte wieder weg. Dann finden wir raus, wie groß diese Festplatte eigentlich ist. Dafür gibt es die Funktion blockdev getsz für getsize und finden raus, wie viele Blöcke die groß ist. So, dann kommt der eigentliche Kern des Ganzen. Der ist ein bisschen tricky. Ich werde das einmal da durchgehen, aber für die Idee, was tut das Init-RAMFS, ist das gar nicht so wichtig. Wir rufen die Funktion dmSetup auf, also das gehört zu dem Device-Mapper und sagen, wir möchten gerne bitte etwas am Device-Mapper ändern. Und zwar möchten wir etwas erstellen, create, und das soll den Namen Overlay haben. Und wie das funktionieren soll, geben wir mit Echo in diesen Befehl hinein. Das kann man nicht als Argument angeben, sondern mit Echo da reinschieben. Und zwar möchten wir gerne ein neues Mapping erzeugen, das beginnt bei Block 0, und geht bis Root Size, also wird genauso groß werden wie unsere eigentliche Festplatte. Das soll ja die ersetzen, deswegen soll es genauso groß sein. Und das soll von der Art Snapshot sein. Das ist eben das, wie der Device Mapper dieses Overlay bezeichnet. Und dann gibt es noch, dieser Snapshot braucht weitere Details. Und zwar braucht er einmal Root, also defsda, das ist die untere Ebene des Overlays, da wo wir von lesen möchten, und die obere Ebene, wo die Schreibzugriffe zwischengespeichert werden sollen. Und da geben wir defzram0 an, das ist die virtuelle Gerätedatei, mit der wir diesen Bereich im Arbeitsspeicher adressieren können. Dann gibt es noch zwei Argumente, nämlich dieses N hier, das kann man auf N oder Y setzen, und das sagt dem Device-Mapper, ob das ein persistentes Gerät ist, denn wenn dieses defzram0 hier jetzt kein Gerät im Arbeitsspeicher wäre, sondern zum Beispiel eine zweite Festplatte, was grundsätzlich möglich wäre, dann würden wir auch diese Art von Snapshot machen, aber die Änderungen auf eine Festplatte schreiben. Und dann könnten wir die beim nächsten Start auch wieder diese Änderungen da drüber legen und wären die Änderungen wieder da. Wenn das so ist, dann muss der Device-Mapper das wissen, weil er dann diese Struktur so bauen muss, dass man die wieder einlesen kann. Das sagen wir hier mit dem No. Nein, du wirst das nie wieder finden, was du da hinschreibst. Du brauchst dir da keine große Mühe geben. Nach dem Neustart ist es eh wieder weg. Und das letzte ist die Granularität, wo wir sagen, immer wenn sich ein Block ändert, dann übertrag bitte nicht nur einen Block, sondern gleich die 16 Blöcke drumherum. Das macht das ein bisschen effizienter. Das sind aber nur Details. So, wenn wir das ausgeführt haben, sieht das so aus. Wir haben ein neues Gerät, das heißt dann DevMapper Overlay, also das, was wir hier angegeben haben. Und das zeigt dann quasi doppelt, einmal auf DevSDA als untere Schicht und auf DevZRAM0 als obere Schicht. Und als letzten Schritt führen wir dann Mount aus, hier wieder mit der Option Read-Only, weil wir ja, das eigentlich ist das ja der Standard. Und da sagen wir möchten gerne DevMapper-Overlay, also dieses Ding unter Root-Mount einhängen. So, damit hat unser Skript das jetzt verschoben. Also statt dass Root direkt auf die Festplatte zeigt, zeigt es jetzt auf dieses virtuelle Gerät, was dieses Overlay macht. Das waren jetzt sehr viele Details. Ich wollte jetzt hier an dieser Stelle eigentlich gar nicht so viel darauf eingehen, wie man das baut, sondern mehr, man kann auf diese Art und Weise im InitRAMFS eigene Skripte hinterlegen und diese Skripte können dann eben an dem Dateisystem Sachen hin und her schieben und ändern und damit können wir eben ändern, wie das System am Ende dann startet, was dann der endgültige Zustand ist, in dem wir hochfahren. Wenn wir das dann machen und ausführen, können wir uns aus dem laufenden System auch nochmal davon vergewissern, dass das alles funktioniert hat. Wir können uns zum Beispiel den Befehl Mount ausführen und dann nach Overlay suchen und dann sehen wir, okay, dieses DevMapper Overlay ist jetzt als Slash gemountet. Das war ja das, was wir erzeugen wollten. Dann können wir sagen, okay, wir kopieren mal eine Datei, denn wir möchten jetzt hier mal ein bisschen was schreiben auf unser Gerät. Wir kopieren jetzt einfach mal diese initrd-Datei, die kennen wir schon, und wir kopieren das in den Namen Testfile und dann sehen wir, ah, okay, wir haben jetzt eine neue Datei und die ist 66 Megabyte groß. Wir haben also 66 Megabyte auf unsere Festplatte geschrieben oder eben auch nicht geschrieben, denn die sind ja im Overlay gelandet. Und wenn wir dann dm-setup Status Overlay ausführen, sagen wir, okay, wie ist denn der Status von diesem Overlay? Dann sagt er, ja, dieses Overlay ist 4,1 Millionen Blöcke groß und davon habe ich 28.000 Blöcke schon verändert in dem Overlay. Das ist eben genau dieser Teil, der zu den 66 Megabyte gehört, die wir da reinkopiert haben. Und wir können uns auch nochmal angucken, aus Sicht von ZRAM-Control, also diesem Block, der im Arbeitsspeicher liegt und auch ZRAM sagt, ja, du hast da so ein Gerät, das heißt ZRAM 0, das ist übrigens auch komprimiert, das ist noch so ein bisschen ganz praktisch, es kann maximal 2 GB groß sein und da sind auch schon 61 Megabyte drin. Ich habe es aber komprimiert, deswegen belegen die nur 50 Megabyte im Speicher. Warum die Datei 66 Megabyte groß ist, wir aber nur 61 Megabyte da geschrieben haben, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber zumindest von der Größenordnung passt es her. Das heißt, wir sehen jetzt, okay, wir haben 66 Megabyte geschrieben und so viel ungefähr liegt auch in unserem Block im Arbeitsspeicher. Funktioniert also alles. Da gibt es noch eine Frage.
Ja, hier steht maximale Größe 2 GB, aber warum ist schon 4 GB groß?
Genau, also die Frage war, warum steht hier 2 GB und das hier 4? Das ist die Anzahl der Blöcke und die sind normalerweise 512 Kilobyte, also genau die Hälfte. Genau. Genau. Ja, dann noch ein kleiner Hinweis auf weitere Ressourcen. Ich hatte schon diese Handbuchseite angesprochen, die InitRAMFS-Tools. Im Prinzip alles, was ich erzählt habe, stammt aus dieser Handbuchseite. Also da gibt es sehr, sehr viele Ressourcen. Dann noch der Hinweis, es gibt ein neues System, das heißt Draycut oder Dracut, ich weiß nicht genau. Das ist ein etwas neueres System, um das InitRAMFS zu bauen. Also es hat nichts mit dem System an sich zu tun, das Konzept bleibt genau gleich. Aber dieses Tool, was die Skripte zusammensammelt und in dieses CPIO-Archiv zusammenschiebt, das macht dieses Dracut etwas anders und etwas besser eigentlich auch, denn das versucht, dieses InitRAMFS möglichst klein zu halten und sagt, eigentlich brauchen wir da gar nicht so viel Zeug drin und vor allen Dingen brauchen wir nicht so viel Logik drin, denn wir müssen eigentlich ja beim Start gar nicht überlegen, brauchen wir jetzt ein RAID oder brauchen wir das nicht? Das wissen wir ja schon, wenn wir das InitRAMFS bauen, weil der Benutzer hat ja konfiguriert, ob er ein RAID haben möchte oder nicht. Das heißt, es versucht da die ganze Logik rauszuwerfen und da ganz straightforward nur die Sachen reinzuschreiben, die auch tatsächlich zum Start nötig sind, damit das Ganze kleiner wird und schneller startet. Ist jetzt das neuere System, wird in Fedora und Red Hat schon seit einiger Zeit benutzt, OpenSUSE auch. Bei Ubuntu ist es optional verfügbar. Aber von der Idee her, was dahinter passiert, ist es das Gleiche. Es ist nur eine neuere Version, das zusammenzubauen. Und falls sich jemand doch für dieses unzerstörbare Linux interessiert, besser nicht so machen, wie ich es gerade erzeigt habe. Das war jetzt nur die Quick-and-Dirty-Variante. Es gibt die schönere Variante, die nennt sich OverlayFS. Ist von der Idee her sehr ähnlich, macht das allerdings dann nicht auf Basis des Block-Devices, sondern auf Basis des Dateisystems, also pro Datei. Das hat gewisse Eigenschaften, ist aber eigentlich recht ähnlich, das ist als Paket in den meisten Distributionen enthalten. Und was dieses Paket vor allen Dingen auch enthält, ist eben genau ein Skript, was dann unter UserShare InitRAMFS landet und was genau im InitRAMFS dieses Overlay darüber schiebt. Dieses Skript ist dann nicht 6 Zeilen lang, sondern irgendwie 2 Seiten, weil das noch viel, viel mehr Sonderfälle berücksichtigt, die ich jetzt hier alle natürlich ignoriert habe und Fehlerbehandlung hat und so weiter. So, das ist die schönere Lösung, sage ich mal, um das zu machen. Damit gibt es noch eine ganz kurze Zusammenfassung. Das habe ich aber schon erzählt. Und da wir noch eine Minute haben, ist vielleicht noch Zeit für ein oder zwei Fragen.
Genau. Dann vielen Dank erstmal.
So. Ich wollte bloß noch mal fragen, wegen der Breakpoints, die man setzt, ob man auch mehrere Breakpoints setzen kann.
Mehrere Breakpoints weiß ich nicht. Ich würde vermuten, nein, aber kann ich dir nicht beantworten.
Ich habe die Frage, ob das immer so ist, dass der Kernel vom Bootloader nur das CPIO-Image bekommt oder dass es auch sein kann, dass der Bootloader das CPIO-Image entpackt. Und wenn der Kernel immer das CPIO-Image bekommt, bekommt er das auch schon in der komprimierten Form oder wird das vom Bootloader entpackt? Also wie ist das?
Das Entpacken übernimmt immer der Kernel. Der Bootloader weiß da im Prinzip gar nichts von. Für den ist das einfach nur so ein Block Daten, den er hinter den Kernel kopiert. Und was der Kernel damit macht, das weiß er gar nicht. Das Entpacken wird immer vom Kernel durchgeführt.
Zwei kurze Fragen. Erstens, kann man irgendwie an diese Folien rankommen? Oder?
Ja, bestimmt. Ich glaube, es gibt ja irgendwie die Möglichkeit, die Folien hochzuladen nach dem Vortrag. Das würde ich dann auf jeden Fall tun.
Okay. Und die zweite Frage bezieht sich auf dieses ZRAM-Modul. Kann man das auch im laufenden Betrieb irgendwie da einsetzen und benutzen? Weil ich bin jetzt schon häufiger in das Problem reingerannt, dass ich gesagt habe, eigentlich hätte ich jetzt gerne irgendwie so ein virtuelle Festplatte irgendwie mal ganz kurz, um drei Sachen auszuprobieren. Also das kann man ganz normal dann auch im laufenden Betrieb anlegen und
benutzen
wie ein Block-Device.
Genau, die ZRAM kann man einfach laden und dann hat man, und man muss dann eben mit diesem Echo-Befehl einmal die Größe einstellen. Man kann auch mehrere ZRAM-Devices haben. Das geht auch zur Laufzeit.
So, weitere Fragen?
Also. Hallo, man sollte ja vermutlich nicht in UserShare Init RAMFS Tools irgendwie die Skripte anpassen.
Ja.
Weil die werden beim Update wahrscheinlich überschrieben. Wenn ich jetzt aber eins von diesen Skripten anpassen oder ändern will, kann ich eine Kopie davon in etc reinlegen und dann wird die aus dem UserShare nicht mehr genommen?
Also da vorne wird schon genickt, das würde ich mal als Ja interpretieren. Ich hätte jetzt auch vermutet, dass das, wenn es ein gleichnamiges Skript gibt, das überschreibt. Ja, so würde ich das Nicken interpretieren.
So, das könnte ein bisschen eine Anfangsfrage sein, aber. Also, SBIN Init befindet sich sowohl auf Init RAMFS als auch auf Root-File-System. Meine Frage ist: Also, beim Booting wird vom Init RAMFS geladen, ja? Aber das Ding ist, falls zum Beispiel System, die aktualisiert wird, die Änderung wird auf Root-File-System geschrieben.
Ja.
Und also dann, das heißt, die nächste Version von SBIN Init, zum Beispiel Systemd, wird erst nach einem Neubau des Init RAMFS.
Nee, an der Stelle nicht, weil das Init RAMFS bleibt ja gleich und das lädt ja am Ende dann die Datei SBIN Init von der Festplatte. Und das ist nicht mehr Teil des InitRAMFS, sondern das ist wirklich auf der Platte. Das heißt, sobald das aktualisiert wird, wird beim nächsten Start diese Version auch geladen, ohne dass das InitRAMFS aktualisiert werden muss. Weil das nicht mehr da drin liegt, sondern das ist ja quasi der letzte Schritt, der da rausführt, dass er dann das von der Festplatte startet. Genau.
Weitere Fragen? Nein.
Kurz nochmal vielleicht eine Verständnisfrage, weil es ja auch vorhin um das Debugging geht. Greift das vorm Grub oder könnte ich mir dann gegebenenfalls halt einen zweiten Eintrag anlegen, wo halt das original unmodifizierte System ist und dann halt mein modifiziertes System mit meinen Scripts dann abgelegt ist?
Ja, das ist möglich. Also man kann dem, wenn man dieses habe ich denn hier mal den Aufruf, dieses Update InitRAMFS ausführt, hier, kann man einen Dateinamen angeben, wo er die neue Version reinschreiben soll. Und da könnte man dann, wenn man nichts angibt, überschreibt er einfach das /boot/initrd. Wenn man dort aber einen Dateinamen angibt, initrd2 oder irgendwas, würde das dorthin geschrieben und die Originalversion bleibt so, wie sie ist. Und man kann dann hier, wenn man wenn sich hier nochmal den Aufruf von Grub anguckt, hier wo ich dieses Break Premount hinzugefügt habe, da sieht man, da gibt es ja einmal die Zeile Linux, wo dann der Dateiname des Linux-Kernels, den er starten soll, angegeben ist. Und darunter gibt es auch diese Zeile initrd, wo der Dateiname des initrds, also hier initrd img-irgendwas, angegeben ist. Also das sind die beiden Sachen, die der Bootloader in den Speicher lädt. Einmal diese Datei und einmal diese Datei. Und hier könnte ich dann eben auch die modifizierte Version hinlegen oder mehrere Versionen haben.
Ja, nochmal der Kollege in der Mitte. Kriegt man das ohne Mikro oder macht man das her?
Ich kann die Frage
laut zu reden.
Das heißt aber, wenn ich jetzt über diese beiden Einträge arbeite, das heißt, ich kann mir auch praktisch mehrere initrd-Dateien anlegen und dann im Bootloader mehrere Einträge praktisch anlegen, die praktisch mit demselben Kernel arbeiten, aber ein unterschiedliches Init-RAM
laden.
Also darüber dann verschiedenes Verhalten irgendwie erzeugen.
Genau, das würde gehen.
Okay, weitere Fragen? Ja, hier haben wir noch einmal.
Du hattest ja am Anfang gesagt, das ist, damit die User nichts kaputt machen können quasi. Geht es darum, dass ihr denen dann auch vollen Root-Zugriff geben könnt, damit die damit auch rumspielen und lernen können, oder haben die trotzdem nur User-Rechte?
Also in unserem System, das ist dann übrigens mit dem Overlay-FS gebaut und nicht mit dieser Variante, haben die User keinen Root-Zugriff. Das heißt, eigentlich können sie nichts kaputt machen. Die Idee daran ist so ein bisschen, dass wir auch verhindern wollen, dass die Systeme sich selbst kaputt machen und durch Updates und so weiter irgendwie in unterschiedlichen Zustand kommen, weil das, was wir dann bei uns machen, ist tatsächlich, dass dieses Image des Dateisystems einmal zu bauen auf einem System und dann, wir booten dann übers Netzwerk und verteilen das exakt gleiche Image an alle Rechner auf dem System und wir wollen eben verhindern, dass diese Systeme irgendwie aus dem Takt geraten. Das heißt, wir wollen immer wieder den Zustand haben, wenn wir neu starten, booten wir immer garantiert von dem Image, was wir auch auf allen anderen Rechnern haben, damit wir nie diesen Zustand haben, auf dem einen Rechner geht es aber, probier mal den anderen, vielleicht funktioniert es da, sondern es soll immer exakt gleich funktionieren. Auch wenn eigentlich ja nichts kaputt gehen kann, aber naja, wenn die Erfahrung zeigt, dann läuft irgendwo ein Auto-Update oder irgendwas passiert und dann.
Die Frage, weil Sie gerade den Netzwerkpool angesprochen hatten, Sie booten von einem iSCSI-Target?
Nein, also wie wir das bei uns gemacht haben, da gibt es auch, letztes Jahr habe ich mit meinem Kollegen Tim da einen Vortrag zu der ganzen Infrastruktur von unserem Institut gemacht, da haben wir auch ein bisschen was dazu erzählt. Was wir machen ist, wir booten über das Netzwerk, das heißt der Kernel und das InitRAMFS werden übers Netzwerk geladen per TFTP und in dem InitRAMFS ganz am Anfang ist auch ein eigenes Skript von uns, was guckt, ob eine aktuelle Version des Images auf der Festplatte liegt und wenn nicht, wird die noch in dem InitRAMFS runtergeladen per WGET und auf die Festplatte geschrieben und von da wird gestartet.
Also Sie haben kein Diskless, sondern Sie haben eine lokale Festplatte, wo Sie das RootFS-Image immer wieder aktualisieren.
Genau, es ist nicht komplett Diskless. Vermutlich würde das auch ganz gut funktionieren, aber wir haben quasi eine Art Cache auf der SSD lokal und die Home-Folder und so weiter kommen natürlich dann über NFS, weil die müssen ja beschreibbar sein.
Okay, eine Frage schaffen wir noch. Ansonsten nochmal vielen Dank, Niklas.
Vielen Dank. Und